die Sünde und ihr Charakter. Kapitel 3 bis 11. Wirft man nur einen kurzen Blick darauf, so scheinen die Kapitel 3 bis 11 eine Ansammlung von zusammenhanglosen, fremdartig wirkenden Geschichten darzustellen. Sieht man aber genauer hin, dann erkennt man, was sie tatsächlich sind. Eine sorgfältig komponierte Sinfonie mit einem einzigen Thema, dem moralischen Versagen des Menschen. Kapitel 3 bringt katastrophale Veränderungen in das harmonische Bild der Kapitel 1 und 2. Eine neue Figur wird vorgestellt, die Schlange, Satan, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Ihr aufrührerisches Wesen und ihre rebellischen Absichten traten offen zutage. Ihr fällt die Rolle der großen Betrügerin zu, die Gottes Güte unverfroren in Frage stellt. Adam und Eva sind keine hilflosen Opfer irgendeiner Macht, die sie überredete, sondern wirken mit beim Werk des Bösen. Nach der ersten Sünde im Kapitel 3 verändert sich die Menschheit auf vielfache Weise. Zuerst verloren Adam und Eva ihre anfängliche Unschuld. Dass ihre Augen geöffnet waren und sie ihre Nacktheit erkannten, zeigt ihre Scham und ihre Schuld an. Vers 7. Vor ihrer ersten Sünde kannten sie keine Schuld, weder in ihrer Beziehung zueinander noch in ihrem Verhältnis zu Gott. Als zweites verloren sie den unmittelbaren und einfachen Zugang zu Gottes Gegenwart. Statt Gott zu begegnen, als der Tag kühl geworden war, versteckten sie sich vor ihm, da sie sich ihrer Entfremdung von Gott bewusst waren. Vers 8 bis Vers 10. Sie genossen es nicht mehr, in seiner heiligen Gegenwart leben zu dürfen. Als drittes verloren sie das friedliche Paradies und die Freiheit des Gartens Eden, als Gott sie daraus vertrieb. Vers 23. Damit verloren sie auch, dass sie frei von Schmerz, Krankheit und Tod gewesen waren. Das Essen der Frucht mag als harmlos und unschuldig erscheinen. Doch diese Tat zeigt etwas Unmoralisches an, das unter der Oberfläche verborgen lag, die Auflehnung gegen Gottes Anordnung. Kapitel 2, Vers 17. Versuchung schließt immer mit ein, dass Gottes Wort in Frage gestellt wird, sein Wort, das er zu unserem ewigen Heil gesprochen hat. Gott allein war es, der die Größe der Gefahr verstand, die im Ungehorsam steckt. Er weiß immer, was das Beste für uns ist. Durch das Ereignis des Sündenfalls entfesselte der Mensch die Macht des Bösen in der Welt. Die Ereignisse, die in den Kapiteln 4 bis 11 geschildert werden, bilden so etwas wie ein großes Crescendo der Sünde. Sie sollen den Zustand veranschaulichen, in dem sich die Menschheit befindet, einen Zustand, der völlig verzweifelt war. Die Sünde lauert ja tatsächlich vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Kapitel 4, Vers 7. In Kapitel 4 wird an einem Brudermörder erkennbar, wie rasch die Sünde fortschreitet. Vom Essen einer verbotenen Frucht zum Töten eines Menschenlebens. Die Menschen haben begonnen, Gottes Schöpfungswerk, 1. Mose Kapitel 1 bis Kapitel 2, völlig zu verkehren. Die Geschlechterfolgen in 1. Mose Kapitel 5 und Kapitel 10 haben in dieser Abfolge von Sünden eine elementare Funktion. Kapitel 5 enthält 10 Generationen der glaubenstreuen Geschlechter von Adam über Seth zu Noah. Dass diese Glieder der frühen Menschheit so lange lebten, dürfte damit zusammenhängen, dass die Auswirkung der Sünde in der Welt erst allmählich zunahm. Das Lebensalter der Nachkommen Noahs nach der Sündflut wird schrittweise kürzer. Kapitel 6 beginnt mit der rätselhaften Geschichte über Ehen zwischen Gottes Söhnen und Töchtern der Menschen, Vers 1 bis Vers 8. Im Licht des Gesamtthemas dieses Abschnitts, der menschlichen Rebellion gegen den Gehorsam gegenüber Gott, bezieht sich dies vermutlich darauf, dass unsittliche Verbindungen zwischen der treuen Abstammungslinie Seths und der dekadenten Abstammungslinie Kains eingegangen wurden. Es könnte sich hier jedoch auch darum handeln, dass in verhüllter Form das Versagen menschlichen Königtums ausgedrückt wird. Dieser Deutung zufolge waren die Gottessöhne Herrscher oder Prinzen, die zu Unrecht die Töchter hilfloser Untertanen gegen deren Willen zu Frauen nahmen. Die Bedeutung der Sintflut, Kapitel 6, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 29, wird aus Kapitel 6, Vers 5 bis Vers 8 klar erkennbar. Der Herr beschloss, da Sünde und Bosheit in einem solchen Ausmaß zugenommen hatten, dass die Schöpfung zerstört werden müsse. In Vers 5 kommt am stärksten zum Ausdruck, wie Gott die Menschheit beurteilt. Der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Die Geschichte Noahs hat viele Berührungspunkte mit dem Gilgamesch-Epos, einem mesopotamischen Text aus der Antike. Dies ist die anrührende Geschichte, wie Gilgamesch, der vielleicht eine geschichtliche Gestalt war, der König von Uruk um 2600 vor Christus, sich gegen den Tod auflehnte, nachdem er seinen Freund Enkidu verloren hatte. Gilgamesch trifft auf Utnapishtim, den man als babylonischen Noah bezeichnet hat. Utnapishtim erzählt, wie er Unsterblichkeit dadurch erlangt hat, dass er vorgewarnt worden sei, der Welt stehe eine Flutkatastrophe bevor. Er überlebte diese Flut in einem großen Schiffboot, begleitet von seiner Familie und je zweien von allen Tieren. Doch dieses Ereignis ist unwiederholbar und gibt darum Gilgamesch kaum Hoffnung auf Unsterblichkeit. Er selbst scheitert an drei Prüfungen, durch die er hätte Unsterblichkeit erlangen können. Aber in seiner Niederlage ergibt er sich in das Unvermeidliche des Todes und tröstet sich mit seinen Verdiensten. Zwischen diesem Epos und dem biblischen Sintflutbericht gibt es vieles, das ähnlich ist, aber auch Unterschiede. Eine direkte literarische Beziehung zwischen beiden lässt sich aber nicht nachweisen. Die Völkertafel, Kapitel 10, Vers 1 bis Vers 32, unterteilt die Völker der damals bekannten Welt nach den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet. Die Söhne Japhets waren überwiegend auf Inseln des Mittelmeeres und in Kleinasien angesiedelt und wohnten in größerer Entfernung zu Israel. Die meisten der Söhne Hams waren Völker, die Israel feindlich gegenüberstanden. Die Söhne Sems stehen am Schluss dieser Reihe, da sie sehr wichtig waren. Sie bilden die Abstammungsreihe, die Gott dazu gebrauchen wird, mit der Lösung des Schuldproblems zu beginnen. Siehe unten zu Kapitel 11, Vers 10 bis Vers 32. Hier leuchtet bereits ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Der Turm zu Babel in Kapitel 11 wirft ein bezeichnendes Licht auf die stolze und arrogante Rebellion der Menschen gegen Gott. Bei Tempelbauten im antiken Mesopotamien war meist charakteristisch, dass ein Turm mit einer Treppe angebaut war, die 3 bis 7 Stockwerke nach oben führte, Zikkurat. Dahinter könnte der Gedanke gestanden haben, dass Götter ursprünglich im Gebirge beheimatet waren. Die Zikkurat sollte dann die Berge ersetzen. In der Nähe des Turmfundaments stand der eigentliche Tempel. Der Name der wichtigsten Stadt in Mesopotamien war Babel, was nach der gängigen Etymologie Tor Gottes bedeutet. Aber die Geschichte vom Turmbau zu Babel in 1. Mose Kapitel 11 weist den arroganten Anspruch zurück, der mit dieser Bezeichnung verbunden ist. Diese mächtige Stadt repräsentierte die Rebellion der einen Menschheit gegen Gott und sie wurde deshalb von Verwirrung heimgesucht. Hebräisch Baalal, Vers 11. Somit kehrt das erste Buch Mose das rebellische Tor des Himmels um in Sprachverwirrung und Zerstreuung der Menschheit. Durch eine einzige internationale Sprache und ein hochentwickeltes Bauwerk wurde die Menschheit in ihrer Rebellion gegen Gott vereint. Doch Einigkeit und Friede sind nicht die höchsten Güter der menschlichen Gesellschaft, denn sie können zu Stolz und Rebellion verführen. Das Geschlechtsregister am Ende des 11. Kapitels, Vers 10 bis Vers 32, beschließt die Urgeschichte mit einem feinen Klang voll Hoffnung. Von Kapitel 3 an war die tragische Lawine im Blick, die durch die Sünde des Menschen ins Rollen kam und die Gottes vollkommene Schöpfung, aber auch die Menschheit selbst, in den Ruin stürzte. Die Situation der gesamten Welt ist durch nichts als reine Verzweiflung gekennzeichnet. Aber hier wird die Abstammungsreihe Sems, Kapitel 10, Vers 21 bis Vers 32, fortgeführt. Sie verengt sich zu einer einzigen Familie, nämlich der Familie Terachs, des Vaters Abrahams.